Are you a foreigner looking to buy property in Serbia? Maybe you're looking for what sort of red flags to look for.
Eine junge Frau wirbt in diesem YouTube-Video bei ausländischen Investoren für Immobilienkäufe in Serbien, vor allem in der Hauptstadt Belgrad. Eines von vielen Videos, die man dazu im Internet findet. Denn in Belgrad wird gebaut, was das Zeug hält. Aber nicht für die normalen Bewohnerinnen und Bewohner Belgrads, denn die können sich die Luxus-Apartments und Penthouses, die da größtenteils entstehen, schon lange nicht mehr leisten. Und fast 90% der Immobilien im Zentrum wechseln für Cash den Besitzer, was laut Experten ein sicheres Anzeichen für Geldwäsche ist.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Margarete Wohlan. Hallo. Und diesen Spuren ist unser Reporter Christoph Kersting nachgegangen. Er hat mit engagierten Bürgern und investigativen Journalisten gesprochen. Sein Fazit? Es herrscht Wildwuchs im wichtigsten Wirtschaftssektor Serbiens, dem Immobilienmarkt.
Robert Kosma steht in der Herzegovačka-Straße im Zentrum Belgrads und blickt auf das riesige Areal der Belgrade Waterfront. Eine Mischung aus fertiggestellten Wohntürmen und Baukränen. Das Megaprojekt werfe ein Schlaglicht auf ganz viele Dinge, die in Belgrad und Serbien insgesamt schieflaufen, findet der linke Oppositionspolitiker und Parlamentsabgeordnete. Selbst vor Gewalt werde nicht zurückgeschreckt. Kosma erinnert an einen Vorfall genau an dem Ort, wo wir stehen.
Plötzlich sind spätabends vermummte Typen aufgetaucht mit Abrissfahrzeugen. Der Strom war weg. Einfache Passanten wurden für mehrere Stunden festgehalten. Mobiltelefone wurden ihnen abgenommen. In der Nacht wurden dann sämtliche verbliebene Gebäude einfach plattgewalzt. Leute, die noch entkommen konnten, riefen die Polizei, aber die tat einfach nichts. Später wurden dann Mitschnitte der Anrufer bei der Polizei veröffentlicht und wie Beamte ihren Vorgesetzten die Schilderungen melden. Was sollen wir tun, hört man die Polizisten fragen. Nichts, antworten die Vorgesetzten.
Was Robert Kosma beschreibt, hat sich als Nacht der Phantome ins Gedächtnis vieler Belgraderinnen und Belgrader eingebrannt. Das Ganze ereignete sich Ende April 2016. Der Vorfall brachte die Menschen in der Stadt auf die Straße. Es gab Proteste mit bis zu 10.000 Teilnehmern. Schnell verdichteten sich Hinweise darauf, dass die Verantwortlichen für die nächtliche Aktion im Rathaus von Belgrad saßen. Das räumte sogar der damalige Premierminister und spätere Staatspräsident Vučić ein. Bürgerrechte und bürgernahe Stadtentwicklung, das sind auch Themen, die Marko Aksentijević beschäftigen. Der Sozialwissenschaftler arbeitet für eine NGO, die sich plakativ Ministarstvo Prostara, Ministerium für Freiraum, nennt.
Wenn wir uns das heutige Belgrad anschauen, dann wird auf den städtischen Raum doch nur unter einem Gesichtspunkt geschaut. Welchen kommerziellen Wert hat er? Wie viel Geld kann ich aus jedem Quadratzentimeter rausholen? Und wenn das so weitergeht, sieht die Zukunft der Stadt schrecklich aus.
Ich treffe Marco an diesem Vormittag vor seinem Büro im Zentrum Belgrads. Und wir laufen leicht bergab, erreichen nach kurzer Zeit Skadarlija, ein bei Touristen beliebter historischer Teil des Belgrader Zentrums, der manchmal mit dem Pariser Montmartre verglichen wird. Die historischen Fassaden in Skadarlija seien an vielen Stellen verbaut, mit stillosen Restaurantterrassen, Werbetafeln, Leuchtreklamen. Typisch sei das für Belgrads Umgang mit historischer Bausubstanz. Genauso wie die Entwicklung insgesamt, wenn es um das Thema Immobilien und Mieten geht.
Auf der einen Seite wird so viel gebaut im Wohnimmobiliensektor wie seit dem Ende des Sozialismus nicht mehr. Gleichzeitig ist die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum größer als je zuvor. Das ist schon eine absurde Situation, in der wir hier leben.
Auch Sascha Dragojlo beschäftigt sich schon seit mehreren Jahren mit dem Immobilienmarkt in Belgrad. Der Investigativjournalist bezeichnet die rege Bautätigkeit in der Stadt als Blase, die mit viel krimineller Energie gefüllt sei.
Der Großteil dessen, was da gebaut wird, dient doch nur den Interessen von Investoren. Und das Geld, das da reingesteckt wird, ist sehr oft schmutziges Geld. Den jüngsten Daten zufolge werden 86% der Immobilienkäufe in Belgrad in Cash getätigt. Und Bargeld, das ist ein ziemlich eindeutiges Anzeichen für Geldwäsche im großen Stil. Klar, da sind viele Ausländer dabei, die das kaufen. Aber auch viele lokale Businessleute, die Verbindungen zur regierenden Fortschrittspartei haben. Und prominente Persönlichkeiten aus dem Entertainment-Bereich, bekannte Sportler und so weiter. Wir haben auch Informationen darüber, dass solche Leute quasi gedrängt werden von der Politik, diese Luxus-Apartments zu kaufen. Das ist ein gängiges System, in dem eine Hand die andere wäscht.
2023 lag der durchschnittliche Quadratmeterpreis in Belgrad bei rund 2.500 Euro. In begehrten Lagen werden bis zu 10.000 Euro bezahlt. Laut staatlichem Katasteramt sind so gerade einmal 5% der einheimischen Bevölkerung in der Lage, eine Immobilie zu kaufen. Auch eine Wohnung zu mieten wird immer schwieriger.
A lot of people have to live if they are renters.
Alteingesessene Bewohner hätten zentrale Stadtteile in den vergangenen Jahren zunehmend verlassen müssen, weil sie sich die hohen Mieten nicht mehr leisten konnten, berichtet auch Stefan M. Der Mitfünfziger betreibt eine kleine Kaffeebar in Dorčol, dem seit vielen Jahren angesagtesten Stadtteil der serbischen Hauptstadt, mit zahlreichen Bars, Restaurants, hippen Klamottenläden.
This is Dorčol. It's coming name from Turkish word.
Stefan stammt nicht aus Serbien, lebt aber seit einigen Jahren mit seiner Frau in Belgrad. In diesem Jahr hat er die serbische Staatsbürgerschaft beantragt und will da keine Probleme bekommen durch irgendwelche kritischen Interviews, wie er sagt. Bedingung für unser Gespräch war deswegen, sein richtiger Name wird hier nicht genannt. Wir laufen durch Dorčol und passieren eine Art Kiosk in einem Haus mit Jugendstilfassade. Durch ein Schiebefenster wird Kaffee, Kuchen und Bier verkauft. Auf dem Gehweg davor improvisierte Sitzgelegenheiten. Bis vor 2 Jahren hatte Stefan hier das Sagen.
Ich habe den Laden vor 5 Jahren übernommen. Das war davor schon immer ein Kiosk gewesen. Und ich habe das Ganze auf eigene Kosten sehr aufwendig renoviert, alle Leitungen neu verlegt und so weiter. Der Vermieter wollte nur einen Vertrag über 3 Jahre machen. Als die vorbei waren, hieß es plötzlich, die Miete verdoppelt sich. Von umgerechnet 150 auf 300 Euro. Für 4 Quadratmeter, wohlgemerkt.
Und nicht nur die rasant steigenden Immobilienpreise und Mieten sind ein Problem im Großraum Belgrad mit seinen 1,7 Millionen Menschen. Immerhin ein Viertel der Gesamtbevölkerung Serbiens. Laut der unabhängigen Datenbank Numbeo, die weltweit Lebenshaltungskosten in Städten erfasst, gehört Belgrad mit Moskau, Paris und der kroatischen Hafenstadt Split zu den teuersten Städten in Europa. Nicht in absoluten Zahlen, aber gemessen am monatlichen Durchschnittseinkommen. Und das liegt in Serbiens Hauptstadt bei rund 82.000 Dinar, der offiziellen Landeswährung. Umgerechnet sind das etwa 700 Euro. Viele in Belgrad sagen, richtig schlimm sei die Lage auf dem Wohnungsmarkt seit Putins Invasion in der Ukraine. Denn tatsächlich kommen seitdem vor allem regimekritische junge Menschen aus Russland nach Serbien. Niemand weiß genau, wie viele Russen inzwischen im Land sind. Die Schätzungen schwanken zwischen 200 und 400.000.
So, und jetzt sind nun mal die Russen da. Die Mieten sind hochgegangen, Preise in der Gastronomie auch.
Alexandra Tomanic ist in Deutschland aufgewachsen und lebt seit vielen Jahren in Belgrad, wo sie die Europäische Balkanstiftung EFB leitet. An der Misere auf dem Wohnungsmarkt seien aber keineswegs die vielen russischen Neuankömmlinge schuld, meint Tomanic. Sondern es fehle ganz einfach an einer gesetzlichen Regulierung.
Es gibt hier so etwas wie Mietrecht, Mieterschutz überhaupt nicht. Alles ist explodiert. Alle möglichen Preise. Wir haben hier eine jährliche Inflation letztes Jahr immer noch von 12% gehabt. Also das treibt die Preise. Das mit den Russen war aber eine reelle Erfahrung. Aber einfach nicht, weil die Russen da sind, sondern weil es rechtlich überhaupt nicht geregelt ist.
Dabei ist Serbien eine parlamentarische Republik. Ein demokratisches Land im Herzen Europas, das in die EU strebt. So lauten die Eckdaten der ehemaligen jugoslawischen Teilrepublik, zumindest auf dem Papier. Denn in unabhängig erstellten politischen Ranglisten gibt Serbien bis heute kein sonderlich gutes Bild ab. Etwa wenn es um den realen Zustand der Demokratie im Land geht, um Pressefreiheit oder Korruption. Im jüngsten Korruptionsindex von Transparency International beispielsweise landet Serbien nur auf Rang 104 von insgesamt 180 Ländern. Zum Vergleich, Deutschland belegt hier Rang 9, Österreich 20. Deutliche Kritik gibt es auch an den jüngsten Parlaments- und Kommunalwahlen vom Dezember 2023. Ein OSZE-Bericht bezeichnet die Wahlen als unfair, weil etwa in den größtenteils regierungsnahen Medien über die Opposition kaum berichtet worden sei. Auch von Stimmenkauf und Wahlmanipulation ist die Rede. Und in diesem Biotop wuchert eben auch der Wildwuchs im wichtigsten Wirtschaftssektor Serbiens, dem Immobilienmarkt. Vieles von dem, was da gebaut wird, ist nicht nur teuer und unerschwinglich für die meisten, es ist schlichtweg illegal.
So do you see anything strange in this line of buildings here?
Radmilo Markovic steht in der Baba Višnjina, einer kleinen Seitenstraße im Stadtteil Vračar, und blickt nach oben auf einen fünfstöckigen Wohnblock.
But it also has an extra floor.
Es hat eine zusätzliche Etage. Es ist höher als die anderen Gebäude. Und die obere Etage wurde illegal gebaut und dann illegal legalisiert. Das dürften so 1000 Quadratmeter zusätzlich sein. Der Quadratmeter für solche Neubauten liegt bei 5000, 6000 Euro. Ein guter Preis, oder? Das sind dann 5, 6 Millionen extra.
Radmilo Markovic ist Journalist, arbeitet für das Balkan Investigative Reporting Network, kurz BIRN, ein unabhängiges Investigativportal, das auf dem gesamten Balkan tätig ist. Was die ganze Sache mit dem illegalen Bauen ad absurdum führe, solche und ähnliche Bauten würden nachträglich legalisiert, mit Hilfe eines Gesetzes, das eigentlich genau das unterbinden soll, illegales Bauen.
This was built 5 years ago.
Das hier ist vor 5 Jahren gebaut worden und das heißt, es hätte nach dem bestehenden Gesetz niemals im Nachhinein legalisiert werden dürfen. Das Gesetz nämlich sagt ganz klar, nur Gebäude, die vor 2015 illegal errichtet wurden und auf den damaligen Satellitenbildern zu sehen sind, können nachträglich legalisiert werden. Alles andere wird abgerissen. Der Grundgedanke dieses Gesetzes war ja richtig, das illegale Bauen endlich stoppen, was in Serbien schon immer ein Riesenproblem war. Der Staat sagte damals quasi, okay, wir haben bis jetzt mit euch Verstecken gespielt und unsere Augen zugemacht, aber seit 2015 machen wir die Augen auf und wir machen Schluss mit der bis dahin gängigen Praxis.
But after 2015 we will open our eyes and nothing is possible like that anymore.
In Wirklichkeit sei das Problem heute sogar größer als je zuvor. Die ganze Stadt sei voll von relativ neuen illegalen Bauten, erzählt der Journalist. Gemeinsam mit Kollegen des Netzwerks BIRN hat er in einer aufwendigen Recherche dokumentiert, dass seit 2015 eine 500.000 Quadratmeter an Fläche illegal bebaut und nachträglich legalisiert worden sind. Das entspricht einem Marktwert von rund 1 Milliarde Euro. Und die Dunkelziffer sei sicherlich noch viel höher, glaubt Markovic. Ganz absurd wird es, wenn man sich anschaut, dass für all diese Gebäude, alt oder neu, die notwendige Infrastruktur sträflich vernachlässigt wird. So ist Belgrad die einzige europäische Hauptstadt, die bis heute über kein funktionierendes Abwassersystem verfügt. Abwässer werden ungeklärt in die beiden großen Flüsse Save und Donau geleitet. Die Technik zur Reinhaltung und Reinigung des städtischen Wassers ist nicht veraltet. Es gibt sie schlichtweg nicht.
2700 Kilometer war er schwimmend unterwegs vom Schwarzwald ins Schwarze Meer, jeden Tag 8 Wochen lang.
Der deutsche Chemieprofessor Andreas Fahrt von der Hochschule Furtwangen hat im Frühjahr 2022 die gesamte Donau durchschwommen, um auf die Verschmutzung des Flusses aufmerksam zu machen. Clean Danube, saubere Donau, hieß die medienwirksame Aktion. Ende Mai bei Kilometer 1420 allerdings war erstmal Schluss für den schwimmenden Wasserbotschafter. In Belgrad musste Fahrt raus aus dem Fluss. Die Fäkalienbelastung in der Donau war einfach zu hoch. Das sei eher die Regel als eine Ausnahme, sagt Momir Paunovic. Der Biologe leitet das Institut für Wasserökologie an der Uni Belgrad.
Das Problem ist, dass keine der größeren Städte in Serbien über eine umfassende Kanalisation verfügt. Kläranlagen gibt es so gut wie gar nicht. Das ist auch in Belgrad und Novi Sad so, den beiden größten Städten, die ja beide an der Donau liegen. Es gab immer wieder Pläne, das zu ändern. Aber das sind natürlich riesige Investitionen, die da nötig sind.
Knapp 7 Millionen Menschen leben in Serbien. Und tatsächlich sind bis heute nur 50% der Haushalte an eine Kanalisation angeschlossen. Im Großraum Belgrad sind es sogar nur 30%. Der Großteil der Abwässer wird in spezielle Tankwagen gepumpt, die überall in der Stadt unterwegs sind. Am Ende landen dann sämtliche Abwässer, egal ob aus den Tankwagen oder der Kanalisation, in den beiden Flüssen Save und Donau, komplett ungeklärt. Die Stadt hat den Bau eines Abwassersystems mit 5 Kläranlagen angekündigt. Doch gebaut ist gerade mal die Hälfte des Kanalsystems und von den Anlagen steht bisher noch keine. Wenn sich nicht grundlegend etwas ändert daran, wie in Belgrad Entscheidungen getroffen werden, sieht der Stadtentwickler Marko Aksentijević jedenfalls schwarz für die Zukunft der Stadt, in der er lebt und arbeitet.
Wenn diese Entwicklung noch 20 Jahre so weitergeht, mit den steigenden Temperaturen, der Luftverschmutzung, dem ganzen Verkehr hier, werden wir hier nicht mehr leben können.
Was der Stadtentwickler Marko Aksentijević da kritisiert, ist zentral, gleichgültig, ob es um den Immobilienmarkt geht, den Klimawandel oder die Abwasserwirtschaft. Es ist die Art, Entscheidungen zu treffen in Serbien, wo politische Mehrheiten beeinflusst werden können oder auch rückgängig gemacht werden können. Ein Beispiel, das gerade die Menschen in Serbien aufregt, ist eine Lithiummine, die Umwelt und die Gesundheit der Bewohner gefährdet. Und es ist nicht irgendeine Mine, sondern es soll die größte Lithiummine Europas werden. Der australische Bergbaukonzern Rio Tinto bemüht sich seit vielen Jahren, dort eine Genehmigung für den Bau einer Mine zu bekommen. Die serbische Regierung im Einklang mit der EU wollte das wohl eigentlich auch, hat es aber dann 2022 wegen des Widerstands der Bevölkerung gestoppt. Nun, 2 Jahre später, hat Serbiens Präsident Aleksandar Vučić völlig überraschend angekündigt, Rio Tinto doch grünes Licht zu geben. Also um den Bogen zu der Reportage von eben zu spannen, einmal getroffene Entscheidungen werden wieder rückgängig gemacht und man gewinnt manchmal ein bisschen den Eindruck, man kann sich da auf nichts verlassen. Silke Hane ist unsere Korrespondentin in Wien und auch zuständig für Serbien. Mit ihr gemeinsam möchte ich nun auf diesen konkreten Fall schauen. Hallo Silke.
Hallo.
Silke, vor 2 Jahren wurde von der serbischen Regierung entschieden, das Lithiumvorkommen im Jadar-Tal nicht abzubauen, wegen der Proteste der Einwohner. Bevor wir zum aktuellen Fall kommen, wo Vučić sich umentschieden hat, um was ging es damals? Wo verlief die Konfliktlinie?
Es ging um eins der größten Lithiumvorkommen in Europa, das hast du ja schon erklärt, dass eben der britisch-australische Rio Tinto-Konzern in Serbien abbauen wollte und eigentlich auch immer noch abbauen will. Einerseits und andererseits die Einheimischen im serbischen Jadar-Tal, das liegt westlich von Belgrad an der Grenze zu Bosnien. Die Einheimischen hatten Befürchtungen, dass ihnen die Folgen des Bergbaus die Lebensgrundlage entziehen. Sie haben da angeführt, die Bedeutung des Tals für die Trinkwasserversorgung in ganz Serbien. Lithiumabbau verbraucht viel Wasser. Dann die fruchtbaren Felder in der Gegend. Die Anwohner fürchten sich vor einer Verunreinigung nicht nur des Trinkwassers, sondern auch des Bodens, weil eben die Entsorgung der verwendeten Schwefelsäure nicht ausreichend geregelt ist, sagen sie. Und auch kulturell ist das Jadar-Tal übrigens wichtig. Da sind mehrere wichtige Schlachten geschlagen worden, die wichtig für die serbische Identität sind. Unter anderem gegen die Osmanen, gegen Österreich-Ungarn und gegen die Wehrmacht, also wo es um Souveränität und Unabhängigkeit geht. Und da fürchtet man um die Zerstörung der historischen Landschaft. Das alles hat also zu großen Protesten geführt und das mitten im Wahlkampf. Ende 2021. 2022 wurde gewählt und so hat die Regierung dann irgendwann entschieden, Rio Tinto die Lizenz zu entziehen. Aber nach der Wahl hat Aleksandar Vučić, der Präsident, der gerade dann wieder gewählte, das dann direkt als großen Fehler bezeichnet.
Das ist dann der Grund, warum es diese überraschende Wendung gibt?
Ja, er spricht von neuen Erkenntnissen, die ihm vorliegen würden. Es gäbe Zusagen sowohl von Rio Tinto als auch von der EU. Was Rio Tinto jetzt gemacht hat, das lässt sich folgendermaßen nachvollziehen. Da hat der Konzern mehr als 1000 Seiten Material veröffentlicht. Das soll ein Arbeitsentwurf für eine Umweltverträglichkeitsprüfung sein. Das Unternehmen weist selbst darauf hin, dass die Studie nicht den formalen Kriterien genügt, die man erfüllen müsste, wenn man diese Umweltverträglichkeitsprüfung jetzt beim Staat einreichen wollen würde. Und das nährt natürlich die Kritik der Gegner. Ja? Die sagen, also einer Studie von dem Unternehmen trauen wir sowieso schon mal nicht. Zumal Rio Tinto nie aufgehört hat, da im Tal Grundstücke zu kaufen und für die Lithiummine zu lobbyieren. Die haben da auch nach wie vor ihr Büro. Weggezogene Einwohner berichten auch, der Konzern zahle extra Geld drauf, wenn man beim Wegzug das Dach demontiere, sozusagen als Demoralisierungstaktik gegen die, die zurückbleiben. Und was jetzt die EU und ihre Zusagen angeht, da wurde im September eine Absichtserklärung, ein sogenannter Letter of Intent über kritische Rohstoffe, Batteriewertschöpfungsketten und Elektroautos abgeschlossen mit der EU und Serbien. Und dem soll noch ein Memorandum of Understanding folgen, also eine etwas verbindlichere Absichtserklärung quasi. Vučić möchte erreichen, dass die Wertschöpfung komplett in Serbien bleibt. Also es ist sogar ein Lithium-Ausfuhrverbot im Gespräch, um eben zu garantieren, dass dann Batterien in Serbien hergestellt werden.
Und wie ist die Stimmung, die Atmosphäre jetzt seitens der Gegner? Die sind ja sehr, sehr massiv auf die Straße damals gegangen.
Ja, es gibt jetzt wieder Proteste, auch zuletzt wieder vor einigen Tagen. Da gab es auch vorübergehende Festnahmen. Es gibt auch ein Ultimatum. Also wenn in etwa 30 Tagen das ausläuft, wenn bis dahin die Regierung den Abbau von Lithium in Serbien nicht verbietet, dann wollen die Gegner dieses Vorhabens wieder auf die Straße gehen, Autobahnen blockieren, wichtige Straßen und Knotenpunkte blockieren, wie sie das eben vor etwa 2,5 Jahren schon getan haben.
Ist denn das ein Beispiel, wo Serbien mit der EU an einem Strang zieht? Würdest du das so sagen?
Nee, würde ich so nicht sagen. Zunächst mal sehe ich da eigentlich eine Chance für Aleksandar Vučić, nämlich Druck aufzubauen. Er hat ja diese ganz eigene Ost-West-Schaukelpolitik, dieses zwischen den Stühlen immer hin und her. Er ist ja nicht auf festem EU-Kurs und versucht immer geschickt, eigentlich alle Parteien zugunsten Serbiens gegeneinander auszuspielen. Das heißt, die EU hat ein Interesse an dem Lithium. Mhm. Und das nutzt jetzt Aleksandar Vučić für sich, um europäisches Geld, denke ich mal, nach Serbien zu holen. Ich glaube, das ist das Ziel. Und er hat das in diesem Financial Times Interview, in dem er angekündigt hat, jetzt diese Entscheidung rückgängig zu machen, das nicht explizit gesagt. Aber da schwingt immer so mit die Drohung, wenn ihr es nicht macht, dann macht's China.
Silke Hane, unsere Korrespondentin in Wien und zuständig auch für Serbien, über das Lithiumvorkommen im serbischen Jadartal und den bisher wenig transparenten Entscheidungsprozess, in den unsere Korrespondentin ein wenig Licht bringen konnte. Danke dafür, Silke.
Gerne.
Im nächsten Podcast der Weltzeit geht es nach Zypern und da um den Streit rund um den beliebten Halloumi. Das geteilte Zypern soll durch die gemeinsame Käsekultur näher rücken, so die Idee. Doch es gibt Streit. Ich bin Margarete Wohlan, machen Sie es gut.